Fünftes Kapitel nach der Aktion. Strafverfahren.
Wurden deine Personalien bei der Aktion aufgenommen oder konnten sie anderweitig ermittelt werden, erfolgt gewöhnlich in den Monaten nach der Aktion eine Vorladung zur Polizei. Manchmal kann das auch länger dauern, in der Regel bis zu einem Jahr später. Bei Großverfahren wie bei Ende Gelände teilweise auch bis zu 2 Jahre später. Diese Zeit kannst du nutzen, um dich mit anderen zu vernetzen und Strategien abzusprechen. Es ist wichtig, dass du dich bei uns per Mail meldest, wenn du Post von Polizei oder Anwaltskanzleien bekommen hast. Egal ob Vorladung, Strafbefehl, Anklageschrift, Prozesstermin, Einstellung oder Unterlassungserklärung oder dein Verfahren abgeschlossen ist. Wir helfen dir dabei, dich mit anderen Betroffenen zu vernetzen. Wir können dir Tipps für weiteres Vorgehen geben und dich inhaltlich und solidarisch begleiten. Außerdem hilft es uns, den Überblick zu behalten, Erfahrungswerte zu sammeln und damit Strategien für die kommenden Aktionen zu entwickeln. Es geht also auch darum, das Wissen in der Bewegung zu stärken und im Repressionsgeschehen unser aller Handlungskompetenzen zu erweitern.
Vorladung durch Polizei oder Staatsanwaltschaft.
Am Beginn eines Strafverfahrens versucht die Polizei, dich zur Sache zu vernehmen. Bisher gab es keinerlei Pflicht, bei einer Vorladung durch die Polizei tatsächlich hinzugehen und auch kein Grund. Wenn du dorthin gehst und etwas sagst, nützt das in der Regel nur der Polizei. Es kann auch sein, dass sie schon direkt vor Ort versucht haben, dich zu verhören. Dann kommt nicht unbedingt eine erneute Vorladung. Als Beschuldigter musst und solltest du zur Polizei nicht hingehen. Alternativ kann es bei kleineren Vorwürfen sein, dass du einen Anhörungsbogen bekommst, den du schriftlich ausfüllen sollst. Auch den musst du nicht ausfüllen und zurückschicken, wenn deine Personalien korrekt sind, unabhängig davon, was da drin steht. Sonst kannst du nur deine Personalien korrigieren und den Bogen ansonsten leer lassen. Jede Aussage, die du darauf oder beim Gespräch mit der Polizei machen könntest, wird sowieso nur gegen dich verwendet. Als Zeugin solltest du die Vorladung der Polizei sorgfältiger studieren. Nur wenn die Vorladung staatsanwaltschaftlich angeordnet ist, musst du theoretisch hingehen und aussagen. § 163 Absatz 3 Strafprozessordnung. Ob das so ist, merkst du daran, ob in dem Brief eine Rechtsbelehrung drinsteht. Fast immer ist auch an die Verweigerung der Aussage die bessere Alternative, auch wenn das nicht legal ist. Aber melde dich am besten beim Legal Team oder anderen Rechtshilfestrukturen und sprich gemeinsam mit anderen Betroffenen eine Strategie ab. Auch als Zeugin hast du ein Recht auf einen Zeugenbeistand gemäß § 68b Strafprozessordnung, also eine Anwältin oder eine andere Person nach § 138 Absatz 3 Strafprozessordnung. Wenn die Polizei versucht, dich von der Straße weg als Zeugin zu vernehmen und sich auf einen staatsanwaltschaftlichen Auftrag beruft, verweise darauf, dass du einen Zeugenbeistand haben willst und sie dich formell schriftlich vorladen sollen, damit du mit Beistand kommen kannst. In dem eher ungewöhnlichen Fall, dass du als Beschuldigter von der Staatsanwaltschaft vorgeladen wirst, einer solchen Vorladung musst du Folge leisten. Sonst kann dich die Staatsanwaltschaft zwangsweise vorführen lassen. Du musst aber auch dort nichts zur Sache sagen, sondern wieder nur deine Personalien angeben.
Strafbefehl.
Trotz allem, am Ende könnte doch alles in einem Strafverfahren münden. Aber keine Panik. Bis zu einer Verurteilung, wenn es dazu überhaupt kommt, vergeht viel Zeit, in der du dich gut vorbereiten kannst. Für weniger schwerwiegende Straftaten und bei vermeintlich klarer Beweislage wird oft mit Strafbefehlen gearbeitet. Ein Strafbefehl ist ein Brief, in dem steht, was dir vorgeworfen wird und dann auch gleich eine bestimmte Strafe auferlegt wird. Damit soll die mündliche Verhandlung ersetzt werden. Wenn du einen Strafbefehl bekommst, hast du nur 2 Wochen ab Zustellung Zeit, um darauf zu reagieren und dagegen Einspruch einzulegen. Tust du das nicht und verpasst die Frist, wird der Strafbefehl rechtskräftig. Das bedeutet: Erstens, du bist verurteilt und musst die im Brief angegebene Strafe bezahlen oder ersatzweise absitzen. Zweitens, du bist vorbestraft. Das heißt, beim nächsten Mal wird es wahrscheinlich eine heftigere Strafe setzen. Drittens, ab einer Verurteilung zu 90 Tagessätzen Geldstrafe oder ab der zweiten Verurteilung erfolgt zudem ein Eintrag ins polizeiliche Führungszeugnis, das bei Bewerbung oder ähnliches eine Rolle spielen kann. Viertens, dein Recht zur Aussageverweigerung als verdächtige oder angeklagte Person fällt weg, weil dein Verfahren mit dem rechtskräftigen Strafbefehl abgeschlossen ist. Falls noch andere wegen der gleichen Sache angeklagt sind, könntest du ab dem Zeitpunkt als Zeugin zu Aussagen gegen diese gezwungen werden. Es gibt kaum einen Grund, einen Strafbefehl sofort zu akzeptieren, denn die Nachteile sind, wie gezeigt, enorm. Selbst wenn du keine Lust auf ein Verfahren hast und lieber zahlen und die Nachteile in Kauf nehmen willst, lege zur Sicherheit erst einmal Einspruch ein. Diesen brauchst du nicht begründen, es kommt dann einige Wochen oder Monate später zu einer normalen mündlichen Verhandlung. Die Vorteile eines Einspruchs sind: Erstens, du kannst in aller Ruhe überlegen, wie du weiter vorgehen kannst oder willst und dich mit uns und anderen absprechen. Zweitens, du bist erstmal davor geschützt, als Zeugin Aussagen machen zu müssen. Drittens, du kannst nun Akteneinsicht nehmen und in Ruhe prüfen, ob und welche Beweise gegen dich vorliegen. Manchmal spricht gegen dich nur sehr wenig bis gar nichts. Auch wenn anderes verbreitet wird. Du hast auch als Einzelperson und ohne Anwältin das Recht, deine Akten einzusehen. Grundlage dafür ist § 147 Absatz 7 Strafprozessordnung. Viertens, es könnte sein, dass das Verfahren nach deinem Einspruch eingestellt wird. Fünftens, sollte es zu einem Prozess kommen, kannst du den Einspruch immer noch zurückziehen, bis kurz vor dem Prozesstag, in der Regel ohne weitere Kosten. Ziehst du den Einspruch nicht zurück, wird das Verfahren nicht eingestellt, kommt es zu einer mündlichen Verhandlung. Zu der mündlichen Verhandlung musst du gehen. Manchmal, aber sehr selten, ist es möglich, dich durch einen Rechtsbeistand vertreten zu lassen. Sonst verfällt dein Einspruch. Häufig wird aber auch angeordnet, dass du kommen musst, selbst wenn du einen Rechtsbeistand hast. Wenn du über 21 Jahre bist, findet die Verhandlung meist dort statt, wo die dir vorgeworfene Straftat begangen worden sein soll, am dortigen Amtsgericht. Wenn sie dich nach Jugendrecht verurteilen wollen, weil du unter 18 Jahre alt bist, findet die Verhandlung am Amtsgericht deines Wohnorts statt. Bei Heranwachsenden zwischen 18 und 21 Jahren ist beides möglich.
Der Prozess, kein Ende der Handlungsmöglichkeiten.
Alternativ zum Strafbefehl kann die Staatsanwaltschaft auch direkt eine Hauptverhandlung anstreben. In dem Fall bekommst du eine Anklageschrift zugestellt. Da kannst du im Gegensatz zum Strafbefehl keinen Einspruch einlegen. Egal ob Strafbefehl mit Einspruch oder Anklageschrift, du solltest Akteneinsicht beantragen und dich in Ruhe vorbereiten und überlegen, wie du dich verteidigen willst. Du kannst dich dabei von uns oder lokalen Rechtshilfegruppen beraten lassen. Gegebenenfalls vermitteln wir auch AnwältInnen. Hauptverhandlungen bieten durchaus Chancen für eine erfolgreiche Verteidigung. Nirgendwo sonst kann Mensch ihre politischen GegnerInnen oder BelastungszeugInnen so intensiv befragen. Außerdem können zusätzliche Akten angefordert und Beweisanträge gestellt werden, die zum Beispiel Polizeistrategien oder politische Seilschaften offenlegen. Du kannst die Aussage verweigern und trotzdem Fragen und Anträge stellen. Ein Ziel kann es sein, den Gerichtssaal zu einer politischen Plattform zu machen. Bei einigen Strafvorschriften liegt das nahe, zum Beispiel beim Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, wenn über das Polizeiverhalten gesprochen werden soll. Immer passend für politische Aktionen, also zum Beispiel Blockaden, Besetzungen, Demonstrationen, militante Aktionen und so weiter, ist der § 34 Strafgesetzbuch. Rechtfertigender Notstand. Diese Vorschrift besagt, dass auch eigentlich strafbare Handlungen dann erlaubt sind, wenn damit eine Gefahr, auch eine abstrakte, abgewendet werden soll und kann und dies nicht anders möglich war als durch die Handlung, für die du angeklagt bist. So kann im besten Fall die Verhandlung als weitere Plattform genutzt werden, um öffentlich das Ziel zu vertreten, für das du gekämpft hast. Ein weiteres Ziel kann es sein, dass du die Strafe verringern oder einfach nur beweisen möchtest, dass du unschuldig bist. Welche Ziele du im Einzelnen verfolgst, hat Auswirkungen auf deine Strategie vor Gericht. Dabei ist es gut, im Hinterkopf zu haben, dass das, was du machst, gut für dich sein sollte, niemand anderen belastet und gleichzeitig im besten Fall nutzbar für die Bewegung ist. Bei der Entscheidung darüber, was du bei einem Prozess machen möchtest, stehen dir die Antirepressionsstrukturen beiseite. Wir ermutigen dich aber auch, dies mit deiner Bezugsgruppe und/oder FreundInnen zu besprechen und im gemeinsamen Strategien zu entwickeln und vorzuschlagen. Eine Gerichtsverhandlung will vorbereitet und geübt sein. Empfehlenswert sind dazu Prozesstrainings zur Verteidigung vor Gericht. Nicht immer ist es notwendig, einen Rechtsbeistand zu haben. Wenn du dich sicher genug fühlst, kannst du dich auch selbst verteidigen. Möglich ist neben anwaltlicher Verteidigung außerdem auch die gegenseitige Hilfe. So ist es gemäß § 138 Absatz 2 Strafprozessordnung mit Zustimmung des Gerichts möglich, dass Laien mit rechtlichen Vorkenntnissen andere Personen verteidigen. Auch hier gilt, niemand wird allein gelassen. Du kannst dich auf unterstützende und solidarische Strukturen verlassen.
Mögliche Strafen und der Umgang damit.
Die Strafe, die dich im Falle einer Verurteilung erwartet, sind im jeweiligen Paragraphen des Strafgesetzbuches geregelt. Es gibt dabei immer ein Mindest- und ein Maximalstrafmaß. Innerhalb dieser Grenzen muss sich die Entscheidung der RichterIn bewegen.
Geldstrafen.
Auch wenn Haft- oder Bewährungsstrafen nicht völlig ausgeschlossen sind, so sind in der Regel bei Massenaktionen, wenn überhaupt, doch Geldstrafen zu erwarten. Dies gilt besonders dann, wenn du noch keine Vorstrafe hast. Geldstrafen werden in Tagessätzen ausgedrückt. Je höher ihr bestraft werden sollt, desto mehr Tagessätze müsst ihr leisten. Die Höhe der Tagessätze wird in Euro bestimmt. Sie orientiert sich an deinem Einkommen und wird dementsprechend festgelegt. Ein Tagessatz entspricht dabei grundsätzlich dem 30. Teil deines monatlichen Nettoeinkommens, wobei zum Beispiel bei besonders niedrigen Einkommen davon auch abgewichen werden kann. Wenn du nicht das Geld hast, um eine solche Strafe direkt zu bezahlen, gibt es viele Möglichkeiten. Erstens, du und deine Bezugsgruppe können immer gemeinsam versuchen, Geld aufzutreiben, Soli-Partys schmeißen, Spenden bei der nächsten Küfer ansammeln und so weiter. Zweitens, auch die Rote Hilfe unterstützt sehr häufig bei der Zahlung von Strafen im politischen Verfahren. Sie übernimmt im Regelfall 50% der anfallenden Kosten, unter der Bedingung, dass du keine Aussagen zur Sache machst und dich nicht entschuldigst. Dazu musst du einen Antrag bei deiner nächstgelegenen Ortsgruppe stellen. Drittens, grundsätzlich kannst du beim Gericht auch Ratenzahlung beantragen. Viertens, ebenso kannst du beantragen, statt Tagessätze zu bezahlen, gemeinnützige Arbeit zu leisten. Ein Tagessatz entspricht dann in der Regel 6 Stunden Arbeit. Wer also zum Beispiel zu 30 Tagessätzen verurteilt ist, müsste stattdessen 180 Stunden abarbeiten. Fünftens, wir bilden in unseren Strukturen Rücklagen, um dich finanziell zu unterstützen. Für mehr Infos dazu schreib uns einfach. Sechstens, wenn die Geldstrafe nicht eingetrieben werden kann oder wenn Mensch das selbst so entscheidet, um die Strafe nicht zahlen zu müssen, dann verbringt Mensch stattdessen eine entsprechende Anzahl Tage in Haft. Siehe § 43 Strafgesetzbuch. Ein Hafttag entspricht dann einem Tagessatz der verhängten Geldstrafe. So etwas kostet den Staat viel Geld und kann für die Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden. Überlegt euch das aber gut. Siebtens, es ist auch möglich, eine Strafe teilweise zu zahlen und teilweise abzusitzen.
Bußgelder.
Werden dir nur Ordnungswidrigkeiten vorgeworfen, werden in der Regel Bußgelder verhängt. Dagegen kann, wie bei Strafbefehlen, Einspruch erhoben werden. Dann kommt es zum Gerichtsprozess. Bußgelder tauchen nicht in Führungszeugnissen auf. Wenn du nicht zahlst, kann Erzwingungshaft angeordnet werden, um dich zum Zahlen zu bewegen.
Bewährung und Haftstrafen.
Wenn du zu einer Haftstrafe bis höchstens 2 Jahren verurteilt wirst, kann die zur Bewährung ausgesetzt werden. Das entscheidet das Gericht nach deiner Sozialprognose. Wenn du zum Beispiel das erste Mal verurteilt wirst, hast du eine bessere Chance. Bewährung heißt, du bekommst bestimmte Auflagen für ein paar Jahre. Wenn du dich nicht daran hältst, musst du doch in den Knast. Wenn du mehr wissen willst, informiere dich zum Beispiel beim ABC Rheinland.
Zivilverfahren.
Wer in der Umwelt- und Klimabewegung aktiv ist, hat häufig nicht nur den Staat zum Gegner, sondern auch große Konzerne. Diese verdienen mit der Zerstörung der Umwelt gutes Geld. Wer hier eingreift, sieht sich also häufig zivilrechtlichen Repressionen ausgesetzt. Dieser Abschnitt soll grundlegende Informationen zum Thema Zivilverfahren geben und aufzeigen, welche Handlungsmöglichkeiten es gibt. Das Zivilrecht beschäftigt sich mit den rechtlichen Beziehungen zwischen Privatpersonen. Es gibt natürliche Personen, also Menschen, und juristische Personen, also Firmen, Vereine etc. Im Zivilrecht geht es darum, wer wem etwas schuldet. Das heißt, wenn du dich zivilrechtlichen Forderungen der Gegenseite gegenüber siehst, kann das belastend sein, weil es um manchmal sehr viel Geld geht. Du bist durch solche Maßnahmen aber nicht vorbestraft oder ähnliches. Du hast zunächst mit einem Unternehmen und seinen AnwältInnen, weniger mit staatlichen Behörden, allenfalls mit einem Zivilgericht zu tun.
Unterlassungserklärungen.
In den letzten Jahren wurden im Rheinland, aber auch in der Lausitz, viele Erfahrungen mit zivilrechtlicher Auseinandersetzung gesammelt. RWE verlangt immer häufiger von AktivistInnen, die das Eigentum der RWE widerrechtlich betreten oder verletzt haben, sollen Unterlassungserklärungen zu unterzeichnen. Auch Vattenfall und LEAG haben dies schon von AktivistInnen gefordert. Mit dem Unterschreiben einer solchen Erklärung verpflichtet sich die Person, das, was in der Erklärung drinsteht, zukünftig zu unterlassen, also nicht wieder zu tun. Nicht jede Aktion zieht Unterlassungserklärungen nach sich. Das entscheidet das entsprechende Unternehmen. Jedoch ist zu beobachten, dass RWE diese Form der Repression in den letzten Jahren für sich entdeckt und zum Beispiel nach der ersten Ende-Gelände-Massenaktion 2015 200 Unterlassungserklärungen verschickt hat. Auch für Kleingruppenaktionen wurde die Forderung nach einer solchen Unterschrift erhoben. Wenn du bei der Aktion keine Personalien abgegeben hast, kann es gut sein, dass du nichts weiter hörst. Wenn du deine Identität angegeben hast oder sie anderweitig festgestellt wurde, kann es aber sein, dass du irgendwann nach einer Aktion per Post eine Unterlassungserklärung bekommst, mit der Aufforderung, sie innerhalb einer relativ kurzen Frist zu unterschreiben.
Was sind grundsätzliche theoretisch-rechtliche Voraussetzungen für eine Unterlassungserklärung?
Es darf von einer Person verlangt werden, eine Unterlassungserklärung zu unterschreiben, wenn eine erste Betretung oder eine erste Verletzung stattgefunden hat oder wenn die begründete Gefahr einer Erstbegehung besteht. Also wenn plausibel gemacht werden kann, dass eine Person Rechte des Konzerns verletzt haben soll oder auf andere Weise, zum Beispiel persönliche öffentliche Ankündigung der Teilnahme, davon ausgegangen werden kann, dass eine Rechtsverletzung unmittelbar bevorsteht. Unterlassungserklärungen können per Post verschickt, aber auch von Personen vor Ort ausgehändigt werden, die die Eigentümerin, also zum Beispiel RWE oder Vattenfall, LEAG, dazu berechtigt hat. Üblicher ist, dass Mensch im Nachhinein Post bekommt. Das setzt natürlich voraus, dass dem Unternehmen deine Identität bekannt ist. Die Unterlassungserklärung kann sich auch gegen unbekannt richten, wenn durch die Polizei die Identität nicht festgestellt werden kann. Eine Unterlassungserklärung ist nur dann zulässig, wenn eine Wiederholungsgefahr besteht, das heißt die Möglichkeit, dass die Person die Sache, um die es geht, mehrmals durchführen könnte. Es muss in der Erklärung klar definiert werden, was wo unterlassen werden soll. Der Unterlassungsanspruch muss in einem hinreichend engen Zusammenhang mit der drohenden Verletzung stehen, und Unternehmen können auch nur ihre eigenen Rechte geltend machen. Das heißt, ein Konzern kann zum Beispiel nicht verlangen, dass ein Aktivist es künftig unterlässt, alle Kohleminen in Deutschland zu betreten, weil damit auch Minen umfasst wären, die diesem Konzern gar nicht gehören.
Welche Handlungsmöglichkeiten gibt es, wenn du aufgefordert wirst, eine Unterlassungserklärung zu unterschreiben. Suche in jedem Fall eine lokale Antidepressionsgruppe oder eine Anwältin deines Vertrauens und besprich dich mit anderen Aktionsbeteiligten. Wenn die lokale Antidepressionsgruppe mit den Fragen zum Zivilrecht überfordert ist, kannst du dich jederzeit per Mail an eine Braunkohle-Antidepressionsgruppe wenden. Gemeinsam können wir überlegen, welches Vorgehen für dich am besten ist. Lies dir auf jeden Fall auch den Abschnitt 5.2.2 durch, denn auch hier gilt, nicht immer stimmt unsere Rechtsauffassung mit der Auffassung der Gerichte überein. Unterlassungserklärung unterschreiben. Damit akzeptierst du alle darin formulierten Bedingungen. Unterlassungserklärung verändern. Da es sich bei einer Unterlassungserklärung um einen privatrechtlichen Vertrag handelt, können diese durch euch verändert und an den Konsens zurückgeschickt werden. Auch eine manchmal in solchen Erklärungen enthaltene Verpflichtung zur Zahlung der gegnerischen Anwaltskosten kann eventuell gestrichen werden. Oftmals übertreiben es AnwältInnen mit der Unterlassungsforderung. Veränderungen sollten am besten nur in Absprache mit der Rechtshilfegruppe deines Vertrauens oder AnwältInnen geschehen. Die Veränderung musste zumindest so vorgenommen werden, dass die Möglichkeit besteht, dass auch die Gegenseite noch zustimmen kann und die Ernsthaftigkeit der Erklärung nicht im Zweifel steht. Denn wenn Konzern die Änderung nicht akzeptieren will, kann dieser eine einstwillige Verfügung bei Gericht beantragen. Das gilt jedenfalls dann, wenn aufgrund eurer Änderung ersichtlich ist, dass eine Einigung mit euch aussichtslos ist. Unterlassungserklärung nicht unterschreiben. Dies kann dazu führen, dass das Unternehmen gegen dich auf Unterlassung klagt, womit Kosten für dich verbunden sein können, wenn du die Klage verlierst. Dies kann auch in einem sogenannten Eilverfahren, also einem schnelleren Verfahren, erfolgen, in dem das Gericht den Sachverhalt nur sehr grob prüft. Als Ergebnis kann das Gericht in den beiden letzten Fällen eine einstwillige Verfügung gegen dich erlassen und dir aufgeben, ein bestimmtes Verhalten künftig zu unterlassen, zum Beispiel einen Tagebau von RWE zu betreten. Die einstweilige Verfügung ist eine vorläufige und eilbedürftige Anordnung des Gerichtes, mit dem ein bestimmter Zustand erhalten werden soll. Zum Beispiel kann das Verbot ausgesprochen werden, einen bestimmten Tagebau zu betreten. Aber die Antragstellerin, das Unternehmen, muss dafür nachweisen können, dass Eile geboten ist und der normale Klageweg zu lange dauern würde. Wenn du gegen eine einstweilige Verfügung verstößt, droht dir ein Ordnungsgeld. Kapitel 5.2.2 Die Unterlassungsklage. Wer eine Unterlassungserklärung nicht unterzeichnet, riskiert also, dass die Gegenseite auf Unterlassung klagt, was Gerichts- und Anwaltskosten nach sich ziehen kann. Sollte der Konzern Klage gegen dich erheben, wird diese Klageschrift an die Adresse postalisch zugestellt, die auf deinem Personalausweis steht, dann gilt es, einige Fristen einzuhalten. Abhängig von dem sogenannten Streitwert der Sache sind entweder das Landgericht oder das Amtsgericht zuständig. Vor dem Landgericht musst du vor einer Anwältin vertreten werden. Vor dem Amtsgericht darfst du dich auch selbst vertreten. Du kannst dich auch dann noch dazu entscheiden, die Unterlassungserklärung zu unterschreiben. Das wird dann jedoch auch nicht mehr kostenfrei funktionieren. Das Besondere am Zivilrecht ist, dass sich die Kosten eines Verfahrens nach dessen Streitwert berechnen. Je höher der Streitwert des Verfahrens, desto höher sind automatisch auch die Kosten der eigenen sowie gegnerischen AnwältInnen. Auch die Gerichtskosten steigen mit der Höhe des Streitwerts. Bei einem hier oft angesetzten Streitwert von 50.000 Euro können dann für die erste Instanz 8.000 Euro anfallen, wenn Mensch das Verfahren vollständig verliert. Der Streitwert wird eher willkürlich von dem Konzern festgelegt und richtet sich nach dem Schaden, der entstanden sein soll, ohne dass dies der Konzern im Detail nachweisen muss, also ungleich einer Schadenersatzforderung. Das Gericht kann diesen Streitwert folgen oder ihn aber auch ändern. Auch du kannst dagegen klagen, was dazu führen kann, dass er niedriger wird. Eine weitere Besonderheit des Zivilrechts liegt genau darin, wie sich die Kosten am Ende auf die GegnerInnen aufteilen. verliert eine Seite vollständig, zahlt sie alle Kosten inklusive der AnwältInnenkosten der Gegenseite. Wird jedoch vom Gericht entschieden, dass von insgesamt 5 strittigen Punkten 3 für eine Seite als gewonnen gelten, werden die Kosten auch entsprechend zwischen den Parteien aufgeteilt. 3/5 der Kosten würden dann von einer der Seiten gezahlt und 2/5 von der anderen. Gegen die Entscheidungen vor dem Land- oder Amtsgericht kann Mensch auch Rechtsmittel einlegen und in die nächsthöhere Instanz gehen, damit steigt dann auch das Kostenrisiko. Diese Rechtsmittel dürfen beide Seiten einlegen. Welche tatsächlichen Erfahrungen wurden bisher gesammelt? In den vergangenen Jahren hat RWE gegen Menschen Klage eingereicht, welche die Unterlassungserklärung nicht unterzeichnet haben. Außerdem gegen Menschen, die die Unterlassungserklärung abgeändert unterschrieben haben und auf eine erneute Aufforderung seitens RWE, die Unterlassungserklärung vollständig zu unterschreiben, nicht reagiert haben. RWE hat immer nur gegen einzelne Menschen, nicht gegen alle Klage eingereicht, bei Kleingruppenaktionen deutlich häufiger als bei Massenaktionen. Die von RWE verschickten Unterlassungserklärungen haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Während sie sich zu Beginn der Praxis zumindest noch an den Punkt der klaren Definition des verlangten Unterlassungsanspruches gehalten haben, sind sie mittlerweile zu einer Aufzählung aller nur denkbaren Betriebsgelände von RWE geworden. Nach unserer Rechtsauffassung bedeutet das, dass sie umfangreich sind und zumindest eine Abänderung angemessen wäre, also nur das in die Unterlassungserklärung zu schreiben, was tatsächlich auch vorgeworfen wurde, betreten zu haben. Gegen Menschen, die so ihre Unterlassungserklärung abgeändert haben, hat RWE ebenfalls oftmals geklagt. Die Gerichte haben unsere Auffassung bisher nur in einem Fall geteilt. Die Umstände einer erhaltenen Unterlassungserklärung sind jedoch immer von Einzelfall zu Einzelfall anders und es lohnt sich grundsätzlich zu schauen, ob und wie dagegen vorgegangen werden kann. Der Streitwert ist bisher unabhängig vom gemachten Vorwurf immer bei 50.000 Euro angesetzt worden. Somit sind die Landgerichte zuständig. Beschwerden gegen die Höhe des Streitwertes waren allerdings vielfach erfolgreich, sodass er in Zukunft möglicherweise geringer ausfallen wird und damit die Prozesse nicht mehr so teuer macht. Was bedeutet der Unterlassungsanspruch für mich? Du hast entweder unterschrieben, Unterlassungserklärung oder vom Gericht auferlegt bekommen, möglicherweise durch eine einstweilige Anordnung, bestimmte Handlungen zu unterlassen, zum Beispiel keinen Tagebaubagger mehr zu besteigen. Solange du dich daran hältst, passiert erst einmal nichts. Anfangs kann das Gefühl, eine Unterlassungserklärung unterschreiben zu haben, ziemlich einschüchternd und vielleicht demotivierend sein. Jedoch ist auch hier noch lange nicht mehr das Ende deiner Handlungsfähigkeit gegen die Verbrennung von Braunkohle erreicht. Du kannst dich auf ein anderes Abbaugebiet konzentrieren und dich in der Lausitz oder im mitteldeutschen Revier ausprobieren oder vielleicht auch einfach vom Kohlehafen von Hamburg. Du kannst Aktionen machen, die von der Unterlassungserklärung nicht betroffen sind und dabei dennoch effektiv blockieren, zum Beispiel auf öffentlichen Straßen oder Polizeiunterkünften. Wenn du auf Nummern sicher gehen magst, macht es Sinn, hier besonders gut zu recherchieren. Achtung! Wenn in deiner Unterlassungserklärung nicht nur das Betreten von RWE-Gelände, sondern das allgemeine Stören des Betriebs untersagt wird, kann RWE versuchen, auch bei Blockadeaktionen außerhalb von RWE-Gelände Vertragsstrafen durchzusetzen. Dabei kann argumentiert werden, dass du Grundlagen des Betriebs unmöglich machst. Das Risiko besteht zum Beispiel dann, wenn du die einzige Zufahrtsstraße zu einer Anlage blockierst oder als Gruppe alle Zufahrten. In diesem Fall muss RWE dir nachweisen, dass deine Blockade gezielt gegen den Betrieb gerichtet war. Du solltest in jedem Fall den Inhalt deiner Erklärung genau studieren. Wenn eine Aktion den Betrieb nur indirekt stört, etwa durch Verkehrschaos oder weil die Polizei bei der Räumung einer Blockade behindert wird, sollte es an dieser Stelle keine zusätzlichen Probleme geben. Du kannst Aktionen aktiv unterstützen, indem du kochst, die Kinderbetreuung übernimmst, die Pressearbeit im Hintergrund erledigst oder in die Abendrepressionsarbeit einsteigst. Du kannst natürlich auch immer noch das tun, was du unterlassen sollst, was in der Unterlassungserklärung steht. Wenn dabei deine Personalien festgelegt werden, beziehungsweise die Polizei dich anderweitig zuordnen kann, wird wahrscheinlich die in der Unterlassungserklärung erwähnte Strafe fällig. Diese wird Vertragsstrafe genannt. Kapitel 5.2.3 Vertragsstrafen. In der Regel wird eine Strafe vorgesehen, die die Person zahlen muss, wenn sie gegen die Unterlassungserklärung verstößt. Die Vertragsstrafe kann entweder aus der Zahlung einer bestimmten Summe oder ersatzweise einer Haftstrafe bestehen. Eine solche Strafe kann entweder der Höhe nach konkret bestimmt sein oder die Bestimmung ihrer Höhe kann von RW im konkreten Fall festgelegt oder einem Gericht überlassen werden. Normalerweise sind die Summen nicht gering, eher mehrere tausend Euro als mehrere hundert, aber auch weit entfernt von den als Maximalstrafe genannten 250.000 Euro. Bisher wurde in dem Zusammenhang noch keine Haft angeordnet. Wir haben in einem Fall die Erfahrung gemacht, dass die Vertragsstrafe verhandelbar ist. Das heißt, RW schreibt nach Verstoß gegen die unterschriebene Unterlassungserklärung einen Brief mit der Höhe der gewünschten Vertragsstrafe. Mensch kann jetzt diese Summe zahlen oder aber sagen, dass ein Gericht darüber entscheiden soll oder aber antworten, dass Mensch zwar keine Schuld einsieht, jedoch um einen größeren Verfahren aus dem Weg zu gehen, bereit ist, eine geringere Summe zu zahlen. Diese geringere Summe kann RW annehmen, was in einem Fall passiert ist, oder dich auf die gesamte geforderte Summe verklagen. Dass dieses Vorgehen einmal funktioniert hat, heißt nicht, dass es immer wieder funktioniert. Ebenso könnte RWE dann ein Verfahren anstrengen. Der Streitwert wäre dann in Höhe der geforderten Vertragsstrafe und demnach das Kostenrisiko um einiges geringer. Es ist wichtig zu wissen, dass Vertragsstrafen im Wiederholungsfall einsteigen. Das heißt, verstößt du das erste Mal gegen eine unterschriebene Unterlassungserklärung, wird die zu zahlende Vertragsstrafe geringer ausfallen als beim zweiten oder dritten Verstoß. Kapitel 5.2.4 Schadenersatz. Paragraph 823 des Bürgerlichen Gesetzbuches, abgekürzt BGB, regelt, dass eine natürliche Person oder juristische Person Anspruch auf Schadenersatz hat, wenn ihr durch eine rechtswidrige Handlung von anderen ein Schaden zugefügt wurde. Das heißt, wenn zum Beispiel irgendetwas im oder am Tagebau derart beschädigt wird, dass ein oder mehrere Kraftwerke runtergefahren werden müssen und die Eigentümerin damit finanzielle Einbußen hat, kann sie Klage erheben. Das Unternehmen wird eine nach seinen Berechnungen vermeintlich angemessene Summe als Schadenersatz fordern. Das hat zum Beispiel auch Vattenfall im Falle einer Greenpeace-Aktion von 2013 getan. Das Landgericht Cottbus entschied aber, dass die AktivistInnen nicht zahlen müssen. An sich ist das Fordern von Schadenersatz für die Unternehmen eher mit Risiken behaftet und kommt auch in der Öffentlichkeit ziemlich schlecht an. Darauf kann Mensch dann in dem Fall beim Erarbeiten einer Solidaritätskampagne bauen. In den letzten Jahren ist es nicht so oft vorgekommen, dass RWE Schadenersatz verlangt hat. Sollte es zu einem Gerichtsverfahren kommen, muss das Unternehmen aber auch nachweisen, dass es tatsächlich einen Schaden in der entsprechenden Höhe hatte, der durch die Aktion der Beklagten entstanden ist, das ist nicht ganz einfach. Und es ermöglicht wiederum tiefe Einblicke in die Betriebsabläufe. Schadenersatz kann neben einer Unterlassungserklärung gefordert werden. Beim Schadenersatz geht es ja um etwas, was du in der Vergangenheit angeblich gemacht haben sollst. Bei einer Unterlassung geht es um, was du in der Zukunft nicht mehr tun sollst. Kapitel 5.2.5 Nicht zahlen. Bei allen zivilrechtlichen Verfahren geht es darum, von dir Geld zu fordern. wenn du Gerichtsgebühren, Kosten von gegnerischen AnwältInnen oder Schadenersatzforderungen nicht zahlst, kann RWE bzw. der Staat versuchen, das Geld von dir einzutreiben, mittels Wendungen von deinem Konto oder einer Gerichtsvollzieherin. Wenn du sowieso von wenig Geld lebst und kaum Besitz hast, kann es eine Überlegung sein, eine Vermögensauskunft abzugeben und die Kosten nicht zu zahlen. Das heißt, RWE bleibt darauf sitzen. Für dich bedeutet das allerdings einige Einschränkungen, mit denen sich aber durchaus leben lässt. Mehr Informationen dazu findest du in einer Broschüre im Internet unter voruns-kriegt-ihr-nix.blogspot.eu. Wenn du eine Vertragsstrafe nicht zahlst, geht das genauso, es sei denn, es ist ersatzweise Haft angeordnet, was bisher noch nicht vorgekommen ist, aber passieren konnte. Dann musst du entweder zahlen oder die angeordnete Strafe im Knast absitzen, vermutlich aber auf Kosten von RWE. Kapitel 5.3 Disziplinarverfahren im öffentlichen Dienst. Wenn du im öffentlichen Dienst als Beamtin beschäftigt bist, zum Beispiel LehrerInnen, kann die Einleitung eines Strafverfahrens auch berufliche Probleme nach sich ziehen. So sind die Staatsanwaltschaften und Gerichte gemäß § 49 Beamtenstatusgesetz verpflichtet, eine Dienststelle über ein gegen dich eingeleitetes Strafverfahren zu informieren. Solltest du dann eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr auch auf Bewährung verurteilt werden, endet das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit automatisch mit Rechtskraft des Urteils. Doch auch weniger drastische Verurteilungen, zum Beispiel zu einer Geldstrafe oder Verfahrenseinstellungen, begründen ein Dienstvergehen im Sinne des § 77 Abschnitt 1 Bundesbeamtengesetz und können zu disziplinarrechtlichen Folgen, Kürzung der Dienstbezüge, Versetzung, Verweis nach den jeweils für dich geltenden landesrechtlichen Disziplinarordnungen führen. In diesem Fall wird nach Abschluss des Strafverfahrens ein gesondertes Disziplinarverfahren durchgeführt. BeamtInnen auf Widerruf, dazu zählen auch ReferendarInnen, sind nochmals gefährdeter, da sie gemäß § 23 Abschnitt 4 Beamtenstatusgesetz jederzeit entlassen werden können, wobei ihnen die Gelegenheit gegeben werden soll, nicht muss, das zweite Staatsexamen abzulegen. Theoretisch können hier auch kleinere Strafen schon zu erheblichen Problemen führen. Dies kommt ganz wesentlich auf deine Vorgesetzte und ihre Bereitschaft, dich zu sanktionieren an. Wenn du als Tarifbeschäftigter im öffentlichen Dienst arbeitest, musst du mit arbeitsrechtlichen Sanktionen rechnen, die sich nach einem Tarif- und allgemeinen Arbeitsrecht richten. Eine Kündigung ist bei erheblichen Verurteilungen möglich, das heißt eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr, auch wenn diese zur Bewährung ausgesetzt wird. Ein besonderes Wohlverhalten außerhalb des Dienstes ist bei Tarifbeschäftigten nicht mehr gefordert. Besondere Aufmerksamkeit solltest du diesem Thema auch dann widmen, wenn du zwar heute noch nicht im öffentlichen Dienst als Ärztin oder Rechtsanwaltin beschäftigt bist, aber einen solchen Beruf für die Zukunft anstrebst. In dem dafür notwendigen Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde können Entscheidungen wie der Widerruf eines Waffenscheins oder Gewerbeerlaubnis oder eine Schuldunfähigkeit oder gerichtlich angeordnete Unterbringung in der Psychiatrie auftauchen. Außerdem können Verurteilungen zu weniger als 90 Tagessätzen gespeichert werden, wenn sie im Zusammenhang mit einer wirtschaftlichen Unternehmung stehen und du das Führungszeugnis zum Beispiel für eine Gewerbeerlaubnis brauchst. Darüber kann eventuell die Approbation als Ärztin oder Zulassung als Rechtsanwältin gefährdet oder verzögert werden. In dem erweiterten Führungszeugnis, welches zur Prüfung der persönlichen Eignung für die Arbeit mit Minderjährigen vorgelegt werden muss, tauchen neben den Einträgen aus dem normalen Führungszeugnis alle für eine solche Arbeit relevanten Einträge auf, also vor allem Verurteilungen wegen Sexualdelikten, das sollte also für die geplanten Aktionen nicht relevant sein. Bitte beziehe das, wie andere Gefahren mit in deine Entscheidung für oder gegen eine Aktionsform ein. Lass dich bei deiner Entscheidung in die oder eine andere Richtung von niemandem unter Druck setzen.